Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
Sechster Spieltag der Premier League. Wir schauen mal zurück auf das Wochenende hier bei 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de, der Premier League Analyse, und können wieder mal konstatieren, dass der FC Liverpool in der Liga weiter die weiße Weste behält, weiter vorweg marschiert. Der Ausrutscher aus der Champions League bei Napoli, der scheint vergessen, obwohl nicht alles rund lief bei den Reds an diesem Wochenende. Gucken wir gleich ganz besonders drauf im Schwerpunkt hier mit unserem Experten von 90 Plus, mit Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Ja, der FC Liverpool gewinnt mit 2:0. Das kann man schon mal festhalten. Mit 2:1. Das kann man schon mal festhalten. Positiv. Am Ende 3 Punkte für die Reds bei den Blues beim FC Chelsea. Aber der Weg dahin, der war jetzt nicht unbedingt so, wie Jürgen Klopp das wahrscheinlich sehen will. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Was hat denn letztlich den Ausschlag gegeben, dass Liverpool das Ganze doch gewonnen hat?
Vor allem das, was Liverpool schon letzte Saison ausgezeichnet hat, nämlich die Gabe, auch mal unaufgeregt und pragmatisch ein Spiel runterzuspielen, und vor allem aber auch knallharte Effizienz, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Denn Liverpool, das war eine sehr durchschnittliche Leistung. Und dann hat eben, wie gesagt, diese individuelle Klasse, die man vorne hat, aber auch hinten hat, letztendlich den Unterschied gemacht.
Und natürlich das Verwerten von Standardsituationen.
Genau, das ist ein ganz großer Punkt von dieser Effizienz, die Standards. Liverpool trainiert sehr intensiv Standardsituationen, das ist bekannt. Und das hat man dann auch gegen Chelsea gesehen. Und das war ein Spiel, wo man diese Standards dann auch mal brauchte, weil aus dem Spiel heraus es mit den Chancen nicht so wirklich klappte. Und bei den Standardsituationen hat man dann ein anderes Mittel, worauf man zurückgreifen kann. Beim 1:0 durch Trent Alexander-Arnold ist es eine Freistoßsituation am 16er. Mosala spielt ihn mit der Hacke so zurück, den Freistoß, damit der Ball so ein bisschen an der Mauer vorbeigeht, damit die Schussbahn frei wird quasi. Und Trent Alexander-Arnold haut das Ding unhaltbar in den Winkel. Toller Schuss. Und beim 2:0 ist es eine Freistoßsituation aus dem Halbfeld, die dann bei Firmino landet, der per Kopf einnickt. Und da hat man gesehen, beides einstudierte Freistoßvarianten, und die haben dann den Unterschied gemacht.
Die haben den Unterschied gemacht, aber ich sagte es ja schon, Spiel sonst sehr auf Augenhöhe. Die junge Chelsea-Mannschaft, die hat ziemlich gut mitgehalten und Liverpool auch das ein oder andere Mal dann auch tatsächlich richtig in Bedrängnis bringen können. Auch wenn es am Ende nur einmal geklingelt hat, als alles im Grunde schon fertig war.
Genau, und da muss man einfach jedes Mal, auch wenn es ermüdend ist, betonen, dass da bei Chelsea eine ziemlich unerfahrene Mannschaft auf dem Platz steht, mit sehr vielen jungen Spielern, die bereits Leistungsträger sind. Tomori in der Abwehr, Mason Mount im Mittelfeld, Tammy Abraham im Angriff. Und diese Spieler, die machen Spaß, die haben enorm Potenzial und die haben auch sehr, sehr viel Positives, was sie dem Spiel beisteuern. Schnelligkeit, Kreativität, Dynamik und so weiter. Aber sie haben leider auch noch diese negativen Aspekte eines jungen Spielers, nämlich Unkonzentriertheiten, Leichtsinnigkeiten, manchmal ein bisschen die fehlende Reife, und dass man eben auch im letzten Drittel vielleicht noch ein bisschen zu verschwenderisch mit seinen Möglichkeiten umgeht. Denn wie du sagst, es gab Gelegenheiten für Chelsea, Tore zu erzielen, und ja, mit ein bisschen mehr Reife, mit ein bisschen mehr Ruhe werden diese Chancen dann vielleicht auch genutzt.
Da muss dann am Ende einer wie Kanté vorweggehen, 71. Minute, der traf dann zum Anschluss. Das ist natürlich einer der erfahrenen Männer, der dann auch dem ganzen Konstrukt da ein bisschen Halt geben soll. Das wird sich sicher auch der Trainer Frank Lampard da dann von versprechen, der auch noch ein bisschen Pech hatte, weil er auch früh wechseln musste.
Ja, das kommt dann natürlich dazu. In der Verteidigung musste, glaube ich, gewechselt werden. Christensen musste raus, sah nicht so gut aus am Knie. Das ist natürlich auch ein Rückschlag. Ist auch ein Spieler, der bei Lampard so langsam sein Potenzial am Erfüllen war. Und Rüdiger ist momentan sowieso außen vor. Also das hat natürlich der Defensive, die momentan auch sehr viele Probleme noch offenbart in Sachen Abstimmung, in Sachen Routine, noch einen kleinen Rückschlag verpasst. Und natürlich eine Mannschaft wie Chelsea in dieser Phase, in der sie sich gerade befindet, die leidet dann natürlich darunter.
Vorher dann auch schon in der 15. Minute Emerson, der Linksverteidiger, auch der musste raus. Also wenn da zwei Leute aus der Abwehr dann in der ersten Halbzeit ausfallen, das ist natürlich dann auch für so eine junge Mannschaft schon Schlag ins Kontor, weil wir ja auch wissen, aus der Abwehr heraus, da wird so ein Spiel dann auch aufgebaut. Also von daher, das natürlich nicht so positiv dann für Chelsea, aber insgesamt, du hast es gesagt, junge Mannschaft, die sich entwickeln muss, die Zukunft sieht trotz der Niederlage jetzt nicht so rabenschwarz aus.
Nein, und man muss einfach auch sich vor Augen halten, dass es eine ganz andere Saison für Chelsea ist. Man hatte die Transfersperre, der Umbruch des Kaders war nötig. Das war eines der ältesten Kader der letzten Saison. Und ohne die Möglichkeit, auf dem Transfermarkt entsprechend nachzulegen, musste man dann endlich mal dieser Jugend vertrauen, die durchaus vielversprechend ist. Dann hat man noch mit Lampard einen relativ unerfahrenen Trainer, der aber zum Glück diesen guten Draht zur Jugend auch hat und sich auch traut, die jungen Spieler einzusetzen. Und deswegen wird es, wie gesagt, eine Saison, wo Chelsea so eher in der Findungsphase sein wird, in der man herausfindet, auf welche Spieler man in Zukunft bauen kann. Man kann jungen Spielern die Erfahrung geben und die Früchte, die wird man dann wahrscheinlich erst ab nächster Saison ernten.
Und einer, auf den man bauen wird bei Chelsea, das ist auf jeden Fall der Torhüter Kepa. Der hat nach dem Seitenwechsel dann auch zweimal wirklich stark pariert und damit einen größeren Rückstand seiner Mannschaft zu diesem Zeitpunkt dann auch schon verhindert. Wenn wir nochmal auf Liverpool gucken, unter der Woche die Niederlage gegen Napoli. Da war man dann doch ziemlich geknickt beziehungsweise auch ziemlich sauer darüber, dass es eben passiert ist. In der Liga dagegen läuft es 15 Matches in Folge saisonübergreifend. Gewonnen, Liverpool also da auf Kurs, aber Jürgen Klopp wird trotzdem die ein oder andere Stellschraube sicherlich noch drehen müssen, denn mit allem war er nicht zufrieden.
Nein, wie gesagt, also es war für Liverpool-Verhältnisse ein relativ blasser Auftritt. Gerade offensiv hat man da nicht so viel zustande bekommen, wie man das gewohnt ist von dieser überragenden Dreierreihe da vorne. Und diese Spiele wird es eben auch geben. Gerade jetzt, wenn sich die Pflichtspiele häufen, wenn die Champions League dazukommt, dann sind diese Spiele unter der Woche dann auch in den Knochen. Und man muss auch natürlich betonen, dass Liverpool wirklich nicht den größten Kader hat und auch ein Tick Glück hat, dass diese ersten 13, 14 Spieler, auf die man sich da so verlässt, fit bleiben momentan. Und das war letzte Saison auch so. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, mit der beispielsweise City zu kämpfen hat. Und anstelle des FC Liverpool bleibt einem nur zu hoffen, dass da keine signifikanten Ausfälle folgen.
Sind wir gespannt, werden wir natürlich verfolgen hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de im Laufe der Premier League Saison. Und da verfolgen wir natürlich auch, was bei Manchester United noch so geht an diesem Wochenende. Da ging nicht allzu viel, denn die United verlor mit 0-2 bei West Ham und offenbarte alte Probleme.
Ja, es ist etwas, was wir letzte Saison sehr oft betonten und selbst in Phasen betonten, als Manchester United die Punkte einfuhr. Es fehlt bei Manchester United einfach an dieser Spielidentität, es fehlt an der Kreativität und so hatte West Ham, ja, West Ham hat eine bessere Defensive mittlerweile, aber so hatte West Ham nicht die größten Probleme, United auszuschalten und konnte somit überraschend und erschreckend souverän 2-0 gewinnen.
Ja, ein Erfolg, der dann natürlich für die Mannschaft aus West Ham erstmal sehr, sehr positiv ist, weil man aktuell nämlich auf einem europäischen Platz steht, auf Platz 5, nämlich mit 11 Punkten, punktgleich mit den Champions League Teilnehmern vor ihnen, also den virtuellen Champions League Teilnehmern, die da vor ihnen stehen. Für United aber wieder ein Schlag ins Kontor und wieder was dann auch Fragezeichen beim Trainer dann irgendwo stehen lässt, denn Ole Gunnar Solskjaer, einer, den du sowieso immer wieder kritisierst, der muss sich das sicherlich ans Revier heften, was du eben gesagt hast.
Ja, weil, wie eben schon angedeutet, das Schlimmste und das Auffälligste bei United ist einfach diese fehlende Spielidee, diese fehlende Identität im Angriffsspiel. Klar, United musste jetzt auf Paul Pogba verzichten, aber wenn wir die letzten Auftritte United sehen, war Pogba auch nicht gerade in der glänzenden Verfassung und das Offensivspiel war da auch nicht viel besser. Man hat jetzt den ganzen Sommer damit verbracht, sich primär in der Defensive zu verstärken mit Wan-Bissaka und Harry Maguire. Die Defensive zeigt minimale Fortschritte, zeigt Fortschritte durchaus, aber gegen West Ham waren da wieder Schlafmützigkeiten dabei. Und die Offensive, da hat man relativ wenig getan. Da kann lediglich James vom Zweitligisten Swansea, ein sehr interessanter junger Mann, aber wenn man dann nach ein, zwei Ausfällen auf einmal wieder auf einen Pereira und ein Juan Mata vorne vertrauen muss, dann ist das schon wieder relativ dünn. Und darüber hinaus, wie gesagt, es fehlt dieses Konzept. Und United strahlt derzeit null Kreativität aus. Man versucht, wenn überhaupt, über die Außen zu gehen und zu flanken. Und da ist es natürlich etwas kontraproduktiv, dass man den kopfballstärksten Spieler mit Romelu Lukaku abgegeben hat. Deswegen ist das alles nicht so wirklich durchdacht, finde ich, was die Spielidee angeht. Und dementsprechend sind das jetzt die Konsequenzen, dass man da nach vorne so blass aussieht.
Was Lukaku kann, das hat er gezeigt am Wochenende beim Mailänder Derby mal wieder in der Serie A. Bei Inter, da läuft es für Lukaku aktuell ganz gut. Für United läuft es nicht so gut, für West Ham dagegen schon. Das sind ja jetzt, also zumindest United hatte sich vor der Saison ja klar ausgerechnet, wir wollen wieder hoch, wir wollen europäisch spielen, mindestens Europa League, wenn nicht sogar Champions League, davon ist man aktuell, na gut, 3 Punkte weg, aber spielerisch dann doch ein bisschen weiter. Ist West Ham, die ja, wie ich eben sagte, schon auf einem europäischen Platz jetzt aktuell stehen, da schon dichter dran? Dieses Ziel, was Manuel Pellegrini, der Trainer, natürlich ausgegeben hatte, schon zu erreichen?
United, also West Ham United hat durchaus da Fortschritte gemacht und man sieht auch, dass die Ambitionen, die immer dort sind, bei West Ham nach oben zu schielen, dieses Mal ein bisschen begründeter sind. Das ist eine sehr ausbalancierte Mannschaft mittlerweile. Pellegrini, eigentlich ein offensiver Trainer, hat da wirklich auch die Defensive in den Griff bekommen. Mhm. Das ist schon sehr beeindruckend. Man hat da auch einen sehr interessanten Mann hinten drin mit Issa Diop, an dem schon einige Topclubs dran waren. Gleiches gilt für Declan Rice, der auf dieser Sechserposition da wirklich alles stabil hält und das Gesamtbild abrundet von dieser Balance. Und nach vorne hat man einfach auch sehr viel Kreativität eines Philippe Anderson, von Nals und natürlich vorne im Sturm Sebastian Allaire. Also das ist eine sehr, sehr interessante Mannschaft und ich denke, wenn die Großen, beispielsweise Man United, Arsenal, Tottenham, da ein bisschen schwächeln, Chelsea natürlich auch, dann hat West Ham durchaus Chancen, in die Top 6 zu brechen. Champions League ist noch zu früh, aber ein Europa-League-Platz dürfte für die Hammers auf jeden Fall drin sein, wenn es so weitergeht.
Auf jeden Fall müssen sie nicht so doll schielen wie im letzten Jahr, um dann die Plätze da oben erkennen zu können. United und Chelsea, hast gesagt, die schwächeln, ja, 8 Punkte haben sie jeweils. United auf Platz 8 damit und Chelsea auf Platz 11 und auf Platz 3, auf einem Platz, wo eine dieser beiden Mannschaften sich sicherlich selber gerne gesehen hätte vor Saisonbeginn, steht jetzt wieder eine Mannschaft, die vor ein paar Jahren, so gar nicht so lange her, auch mal Meister war. Sehr überraschend und jetzt auch etwas überraschend dann wieder auf Platz 3 zu finden ist Leicester City nämlich und die haben sich durchgesetzt gegen Tottenham, haben sie gewonnen am Wochenende zu Hause mit 2-1 gewonnen, obwohl Tottenham schon führte.
Genau, und das hat auch nochmal so ein bisschen diesen tollen Charakter der Foxes unterstrichen, dass sie spielstark sind. Die Mannschaft von Brendan Rodgers, das haben wir gewusst, das haben wir bereits letzte Saison gesehen, als Brendan Rodgers von Celtic kam und Leicester da die letzten 10 Spiele übernahm. Das war schon beeindruckend und man sieht auch da wirklich, dass eben wie bei West Ham auch so eine gute Struktur da ist, eine gute Balance da ist in der Mannschaft und auch eine Mannschaft, die wir vor der Saison diesbezüglich auch auf dem Zettel haben. Und das war noch eine Erinnerung daran, dass mit Leicester durchaus in den Top 6 ebenfalls zu rechnen ist.
Brendan Rodgers hattest du angesprochen. Sein Konzept, letztlich das, was auch diese Trendwende bei Leicester wieder bewirkt hat, ist er der entscheidende Faktor dafür, dass es eben wieder nach oben geht. Wir hatten Jahre nach diesem Meistertitel, wo Leicester dann natürlich sehr rumdümpelte, auch einige Trainer verschliss.
Ja, auf jeden Fall. Also Brendan Rodgers, das hat man damals schon bei Liverpool gesehen, ist ein sehr interessanter Trainer, der vor allem mit einer guten Spielstruktur und einer Spielidee überzeugt. Eben das, was ich bei Manchester United eben bemängelte. Man sieht, dass die Rodgers-Mannschaften meistens ähnlich spielen, gerade was den Offensivfußball angeht. Da ist eine Idee dahinter und das konnte der Nordire jetzt auch bei Leicester implementieren. Das hat man bereits letzte Saison gesehen. Und darüber hinaus hat Leicester mittlerweile auch einen sehr, sehr guten Kader, einen sehr ausbalancierten Kader, eine gute Mischung und auch sehr interessante Spieler, die dieses Rodgers-System überhaupt ermöglichen. Beispielsweise Juri Tielemans, der beeindruckenderweise fest verpflichtet werden konnte. Da hat es mich sehr überrascht, dass die Top-Teams nicht dran waren. Und er ist jetzt ein absoluter Leistungsträger im zentralen Mittelfeld. Natürlich, gleiches gilt da auch für James Maddison, ein überragender Spielmacher, der ebenfalls bald in den Fokus der Top Top-Teams rücken sollte. Und da hast du wirklich eine sehr gut abgestimmte Mannschaft mit einer sehr, sehr guten Defensive, die den Weggang von Harry Maguire auch gut abfedern konnte durch Routine, Eingespieltheit und auch ein bisschen Erfahrung. Und sogar ein Söhnchen macht jetzt momentan erhebliche Fortschritte. Also da ist sehr viel Struktur dabei, da ist eine Philosophie dahinter und momentan wirkt das alles sehr, sehr rund bei den Foxes.
James Maddison, der in der 85. Minute das 2:1 machte und damit den Sieg sicherstellte. Wenn wir auf Tottenham gucken, Gegner der Bayern in der Champions League, dann dürfte das den Bayern so ein bisschen Mut machen, denn Tottenham, die dümpeln in dieser Saison wirklich ein bisschen vor sich hin. Zweite Niederlage war das schon, und wenn man auf ihre Bilanz in der Premier League aktuell guckt, 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Wie sind die denn einzuschätzen? Wie würdest du das im Vergleich auch zum Vorjahr dann bewerten? Was ist los bei Tottenham? Immerhin ja Champions League Finalist.
Ja, und irgendwie, wenn man die letzte Premier League-Saison aufmerksam verfolgte, dann wird man Parallelen erkennen, weil Tottenham war letzte Saison ebenfalls nicht eine Mannschaft, die wirklich Bäume herausriss. Das wirkte ähnlich wie in dieser Saison, manchmal ein bisschen behäbig, ein bisschen matt, überspielt auch, eben weil der Kader auch relativ klein ist im Vergleich zu den anderen Top-Teams. Und ja, letzte Saison konnte man sich da noch auf eine übertriebene Effizienz verlassen. Das gilt natürlich vor allem für den Sturm mit Harry Kane, aber auch in der Defensive. Und wenn man da so ein bisschen in die tieferen Statistiken, in den Statistiken herumwühlt, Stichwort Expected Goals, da stand Tottenham auch 10 Punkte besser da, als sie nach dieser Statistik eigentlich hätten dastehen dürfen. Und das ist etwas, was normalerweise so ein Alarmsignal ist, dass ja die spielerischen Mittel momentan so ein bisschen zu hinterfragen wären. Und dieses Jahr fehlt eben diese Effizienz und man nutzt diese wenigeren Chancen, die man hat, eben nicht so effizient wie im Vorjahr. Und man lässt auch eben mehr Tore zu als im Vorjahr. Und darüber hinaus fehlt noch so ein bisschen diese knallharte Mentalität, die man letztes Jahr hatte, mit der man so Rückschläge verkraften konnte. Besonders in der Champions League ist das natürlich aufgefallen, gegen Ajax beispielsweise, als man da trotz wirklich vielen Verletzungen sich immer wieder zurückmelden konnte. Und das fehlt alles insgesamt. Und Pochettino bemängelte das ja auch so ein bisschen, dass da so der Kampf momentan fehlt. Und ja, also wie gesagt, wir hatten es am Anfang der Saison auch mal angeschnitten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Tottenham dieses Jahr so etwas stagnieren wird und ein paar Plätze verlieren wird.
Aktuell stehen sie nur auf Rang 7 mit 8 Punkten. Ja, punktgleich mit den von uns schon thematisierten Manchester United und Chelsea. Da sind also noch einige Fragezeichen bei den Spurs in dieser Saison. Und wir machen eine kurze Pause hier bei der Premier League Analyse bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de. Und danach geht's mit weiteren Spielen und vor allen Dingen mit den Awards an den 6. Spieltag weiter hier bei uns.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
90 Plus und R Premier League Analyse mit Chris McCarthy und Malte Asmus. Wir haben die drei Topspiele, die wir uns rausgepickt haben, analysiert vom 6. Spieltag. Jetzt schauen wir auf weitere Spiele und auf die Awards. Und da gibt es einen Frustbewältigungs-Award für Manchester City. Der Tabellenzweite hat sich nämlich nach der Niederlage in der letzten Woche, als man ja mit 2:3 in Norwich verlor, jetzt den Frust über diese Niederlage und vor allen Dingen auch den Frust über die 5 Punkte Rückstand auf Liverpool ein bisschen von der Seele geschossen. Und da war die Mannschaft aus Watford letztlich der Leidtragende. Die haben bei City gespielt und haben 8:0 verloren.
Ja, du hast es bereits angesprochen. Frust von der Seele geschossen. Und vor allem hat Man City da endlich mal dieses immense Offensivpotenzial umgesetzt, was wir so in den letzten Wochen bemängelt hatten, dass City im letzten Angriffsdrittel so ein bisschen zu verschnörkelt, ein bisschen zu behäbig agierte. Und gegen Watford hat man die eklatanten Probleme, das darf man natürlich auch nicht vergessen, der Gäste eiskalt ausgenutzt, ging bereits nach 18 Minuten, waren es glaube ich 15:0 in Führung und hat sich da wirklich diesen ganzen Frust der letzten Wochen von der Seele geballert. Und ja, überragender Sieg, sehr beeindruckend, was die Offensive da auf die Beine gestellt hat, aber ebenfalls sehr, sehr erschreckend, wie Watford bereits nach dem 1:2 da sichtlich die Köpfe hängen ließ.
Ja, der Tabellenletzte dann natürlich auch in einem absoluten Negativstrudel, obwohl es nach den 3 Niederlagen zu Saisonbeginn ja zumindest vom Ergebnis her an den Spieltagen 4 und 5 wieder ein bisschen nach oben ging. Da holte man jeweils Unentschieden, vor allen Dingen natürlich auch das Unentschieden vom 5. Spieltag gegen Arsenal. Das hatte eigentlich so ein bisschen Mut geben sollen, ein bisschen Selbstvertrauen geben sollen, weil man da ja auch einen 0:2 Rückstand dann auf Seiten von Watford aufgeholt hatte. Half offensichtlich alles nichts. City hat das Ganze wieder bereinigt. Jetzt gucken wir weiter auf Arsenal, die, wie gesagt, Rückschlag in der letzten Woche hatten, in dieser Woche wieder ein bisschen mehr Oberwasser gekriegt haben. 3:2 für Arsenal gegen Aston Villa und da gibt es einen Award für Pierre-Emerick Aubameyang.
Genau, den Gereift Award. Aubameyang, wir wissen es alle, bei Dortmund sorgt er nicht nur wegen seinen vielen Toren für Aufsehen. Er ist ein Exzentriker und fiel deswegen natürlich oftmals auch durch Disziplinlosigkeiten auf. Gerade natürlich bei seinem erzwungenen Wechsel zu Arsenal mit seinen Streiks und mit seinen Kommentaren. Aber bei Arsenal scheint Aubameyang mittlerweile sehr, sehr gereift zu sein. Er ist natürlich jetzt auch 30 Jahre alt. Da merkt man so langsam, dass da ein bisschen die Ruhe reinkommt. Und so ein kleines Beispiel für diese Reife konnte man bei diesem 3:2 sehen. Arsenal, muss man auch sagen, schlechtes Spiel gemacht gegen Aston Villa zu Hause. Man ging 1:0 in Rückstand, dazu noch eine rote Karte für Ainsley Maitland-Niles. Und bei diesem 0:1 Rückstand gab es dann einen Elfmeter für Arsenal. Und da war es sehr auffällig, dass Aubameyang, der eigentliche Schütze, uneigennützig Nicolas Pepe diesen Strafstoß überließ, und zwar aus gutem Grund, denn Pepe, der teure Neuzugang, der braucht dringend ein Erfolgserlebnis, hat noch keinmal getroffen und wirkt noch ein bisschen glücklos. Und in dieser schwierigen Situation überließ dann Aubameyang ihm den Strafstoß, er verwandelte. Und darüber hinaus machte dann Aubameyang natürlich noch das i-Tüpfelchen, das 3:2 per Freistoß kurz vor Schluss. Aber ja, diese Situation war etwas, das auch Emery sehr beeindruckte in der Pressekonferenz. Und wie gesagt, ist nochmal so eine kleine Erinnerung dran, dass Aubameyang bei den Gunners wirklich mittlerweile zu einem absoluten Führungsspieler avanciert ist. Und das merkte man in letzter Zeit des Öfteren auf dem Platz.
Aubameyang, der Lewandowski von London, denn Lewandowski, der hatte ja auch einen Elfmeter ausgelassen für Coutinho, den schießen lassen, also Fairplay und Teamgedanke, also bei beiden offensichtlich vorhanden. Ja, und bei uns schließt sich jetzt ein Kreis in mehrfacher Hinsicht, denn zum einen hatten wir mit einer Mannschaft von Mercy angefangen, mit Liverpool bei Chelsea, jetzt beenden wir unsere Analysen mit einer Mannschaft von Mercy, nämlich mit Everton. Und der Award heißt auch, der Kreis schließt sich Award, hat aber jetzt mit unserer Sendung nicht viel zu tun, sondern eigentlich mit einer Statistik des Gegners von Everton, mit Sheffield nämlich.
Ja, und den Award gibt's für Phil Jagielka, eben weil er beim letzten Auswärtssieg Sheffields in der Premier League damals für die Blades auf dem Platz stand. Das war im Jahr 2006 und ja, nach der Rückkehr Sheffields jetzt in diesem Sommer, also ganze 13 Jahre später, folgte endlich der nächste Auswärtssieg für Sheffield in der Premier League. Und auch hier stand Jagielka für Sheffield auf dem Platz beim Auswärtssieg in Everton beim 2:0. Und kurioserweise ist das auch der Verein, wo Jagielka 12 dieser letzten 13 Jahre auf dem Platz stand.
Also so sieht es aus, so schließt sich dann ein Kreis für diesen Mann, für Phil Jagielka, und der Kreis in der Sendung hatte sich eben auch geschlossen. Wir gucken nochmal auf alle Ergebnisse vom letzten Spieltag, vom 6. in der Premier League, und da sehen wir dann auch Leicester gegen Tottenham 2-1, City gegen Watford 8-0, Burnley gegen Norwich 2-0, Everton unterliegt Sheffield United 0-2, Newcastle United und Brighton trennen sich 0-0, Crystal Palace 1-1 gegen die Wolverhampton Wanderers, West Ham 2-0 gegen Manchester United und Chelsea 1-2 gegen Liverpool, Arsenal gegen Aston Villa mit 3-2, und wenn ihr richtig mitgezählt habt, fehlt nämlich noch ein Spiel, Southampton gegen Bournemouth, das gab es ja schon am Ende der letzten Woche vorneweg. Da gab es das 1-3 von Southampton gegen Bournemouth, also eine Niederlage für Ralf Hasenhüttl und seine Mannschaft aus Southampton, die auf Platz 13 in der Tabelle stehen. Auf Platz 1 weiterhin Liverpool, 18 Punkte, 5 Punkte vor Manchester City und 7 Punkte vor Leicester, Arsenal, West Ham. Die folgen auf den Plätzen 3, 4 und 5. Und im Abstiegskampf Aston Villa auf Platz 18 mit 4 Punkten, punktgleich mit den Wolverhampton Wanderers auf Platz 19 und Watford am Tabellenende als 20. mit 2 Punkten. Das war's vom Premier League Analyse-Team von Chris McCarthy und Malte Asmus hier bei 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de. Mehr Infos zur Premier League, zum internationalen Fußball in schriftlicher Form bei den Kollegen von 90 Plus und mehr in akustischer Form dann natürlich im Gesamtprogramm von meinsportpodcast.de und im Speziellen bei 90 Plus und er abonniert den Feed, rezensiert unsere Podcasts gerne bei iTunes, würden wir uns freuen über eine Bewertung und natürlich über ein paar Sternchen, und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Chris McCarthy.
Danke auch.
Vernimmt sich was man will,
Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk. Jede Woche neu mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt, auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.